Danke an dieser Stelle für den Support. Jetzt aber genug gesabbelt, rein in die Folge. Viel Spaß mit der Lebensreise von Sebastian Fitzek. Ja, schön, dass du da bist. Danke für deine Zeit.
Gerne. Achso, Moment, jetzt mach ich hier auf Aufnahme.
Das ist eine gute Grundvoraussetzung für dieses Gespräch.
Allerdings, ja.
Wie geht's dir?
Gut. Also ist erstaunlich. Das Wetter schlägt doch nicht aufs Gemüt. Es ist erstaunlich dunkel hier und sehr regnerisch. Ich weiß nicht, wie es bei dir?
Auch. Kiel, Norden, sehr, sehr schlimm.
Aber da hat man wenigstens noch mehr in der Nähe.
Man hat mehr in der Nähe, aber es bringt auch nichts, wenn so grau in grau alles übergeht und man nichts sieht, weil alles voller Nebel ist. Aber gut, für dich wäre es eine schöne Szenerie auf jeden Fall.
Definitiv.
Ich habe mich voll gefreut, dein Buch vorab schon mal lesen zu dürfen, weil du mich total zurückkatapultierst ins Jahr 2011 mit deinem Thema.
Ach.
Da habe ich nämlich unter anderem beim Radio gearbeitet, bei 104.6 RTL.
Ja, da sind wir uns ja nicht mehr so über den Weg gelaufen, ne? Oder doch?
Da sind wir uns vielleicht mal über den Weg gelaufen, weil du, glaube ich, mal kurz da warst, aber letztendlich hast du dann nicht mehr gearbeitet, ne? Wann war deine Zeit?
Also ich bin so, 2011 war ich noch immer so hin und wieder auf Redaktionskonferenzen.
Ja, genau, das meine ich nämlich.
Aber so richtig gearbeitet habe ich so bis 2007, 2008.
Ja, gearbeitet habe ich da ja auch nicht, aber ich war zumindest anwesend. Ja. Und ich habe damals meine Bachelorarbeit geschrieben. Ach. Achtung, vielleicht kannst du es lesen. Ich weiß nicht, über die Mimik.
Ach, okay.
Von Dr. Angela Merkel. Das allein ist schon ein Widerspruch in sich, aber doch, auch sie hat Mimik. Und habe mich total gefreut, dass du dieses Thema auch aufgegriffen hast. Meine Beweggründe waren ja Job als Moderatorin. Mimik hat mich total interessiert. Ich habe auch damals diese Serie geguckt, Lie to Me. Kennst du die?
Genau.
In deiner Recherche? Paul Ekman, der da beschrieben wird, einer der größten nonverbalen Kommunikationsforscher.
Mhm.
Waren so meine Beweggründe, mich mit dem Thema Mimik auseinanderzusetzen? Was war es bei dir?
Also bei mir war es tatsächlich das Zusammentreffen mit Dirk Eilert. Den habe ich bei einer Fernsehsendung kennengelernt, bei RBB, die hieß Vier Verdächtige und ein Todesfall. Und da ging es eigentlich im Grunde genommen, da war ich in einem Panel mit Jürgen von der Lippe und einer Tatortkommissarin. Und wir sollten halt einen Fall lösen, der über ein Videoeinspieler präsentiert wurde und man hatte die Möglichkeit, vier Verdächtige zu vernehmen und sollte von Spielrunde zu Spielrunde immer einen ausschließen und am Ende zu sagen, das war der Täter oder die Täterin.
Ja.
Weiß man natürlich nicht, ob man sich richtig entschieden hat. Und hin und wieder kamen halt Experten und die haben einem Hinweise gegeben, beispielsweise, worauf achte ich bei einer Vernehmung, auf welche Gestik, Körperhaltung, Sprache. Und da einer der Experten war eben Dirk Eilert. Und mit dem habe ich mich angefreundet. Und da habe ich ja noch mal gar nicht an ein Buch gedacht, sondern ich war einfach mit dem Essen.
Das reicht manchmal schon.
Ja, vor allen Dingen war ich wahnsinnig nervös und dachte, ach du meine Güte, der sieht ja jetzt alles. Ne? Also was ist jetzt, wenn der dich entlarvt, weil du jetzt irgendwelche Mimiken und Gestiken hast, die vielleicht gar nicht in Übereinstimmung mit dem, was du sagst. Und war so ein bisschen eingeschüchtert. Ging es aber so weit, dass ich hatte mir, also es gab so ein Schlüsselerlebnis, ich hatte mir eine Cola Light bestellt und als die dann kam in einem Glas, habe ich gefragt, ist das auch Cola Light? Und der Kerl, ja. So, und Dirk hat einerseits erkannt zu haben, dass der da zumindest es nicht wusste, was drin war, was ihm auch völlig egal war. Und da hat er noch zu mir gesagt, du hast doch die Frage falsch gestellt, du hättest sagen müssen, ist das auch eine Cola? Und wenn er dann gesagt hätte, nee, das ist eine Cola Light, dann hättest du die hundertprozentige Gewissheit. Aber die meisten Leute...
Ach, Quatsch.
Und da habe ich gemerkt, Mensch, dieses Thema ist ja echt, das ist ja jetzt nicht nur ein Spezialthema für Panel-Shows oder für Serien wie Lie to Me. Weil ich habe ehrlich gesagt deswegen, wegen Lie to Me, gar nicht dran gedacht, ein Buch zu schreiben, weil ich dachte, das ist halt schon abgegrast. Das ist halt ist im Thriller-Bereich durch. Und das, so ging es auch noch lange nach dem Essen. Aber ich wusste nach diesem Essen schon, okay, das ist super interessantes Thema und hat viele Einfalltore auch. Und dann hat es mich nicht mehr losgelassen. Und dann kam ich halt irgendwann, um diese lange Geschichte kurz zu machen, auf den Gedanken, nee, das geht jetzt nicht um einen Profiler oder einen Experten oder eine Expertin, die andere analysiert, sondern jemand muss sich selbst analysieren. Und davon hängt etwas ab. Und als ich die Schlüsselidee dann hatte, das war schon Jahre ins Land gegangen. es kann sogar sein, dass ich ihn 2011 da kennengelernt habe und das eine Parallelität hat. Ich weiß es nicht, aber es hat lange, lange, lange gedauert, bis ich dann meinte, nee, komm, das könnte eine Herangehensweise sein. Und es hat mich dann so fasziniert, dass ich dann angefangen habe zu schreiben.
Ach, spannend. Ja, so war es bei mir nämlich auch, dass mich das Thema halt direkt gecatcht hat und ich dachte, wie kann ich es bei mir reinholen? Wie kann ich, wenn ich jetzt eh im Studium so viele Seiten schreiben muss, wie kann ich es wenigstens mit einem Thema machen, was mich halt auch greift?
Toll. Das war auch jemand, der dann das unterstützt. Also bei der Doktorarbeit muss man ja immer einen Doktorvater noch haben und so. Ich weiß nicht, wie es bei Bachelorarbeit ist, ob man da sofort einen Daumen hoch bekommt, wenn man sagt, ich habe hier dieses Thema, oder ob man da noch jemanden überzeugen muss.
Man muss schon noch mal jemanden überzeugen, aber das ging recht schnell. Also die waren da echt... Schön. Ich habe auch Videos angeguckt von Frau Dr. Merkel und dann gegenübergestellt und analysiert, ob ich da jetzt wirklich so richtig Dinge entdeckt habe. Das müsste Dirk dann mal an der Stelle klarstellen.
Ja,
frage ich ihn mal.
Bestimmt, ja. Da müsste ich mal fragen. Über Merkel haben wir noch nicht. Wir haben letztens über Trump geredet im Wahlduell.
Und er macht das öfter. Er hat auch das Triell analysiert. Ja, das ist super spannend. Wobei Politiker echt gemein sind, weil die ja wirklich ein gutes Pokerface haben. Ne? Also
das stimmt. Stimmt, aber es gibt ja eben diese Mikroexpressionen, die man eben nicht steuern kann. Und das sind ja das, wovor ich Angst habe, dass man dann doch mal so schnell irgendwie eine Verachtungsgeste zeigt, die einen entlarvt. Und das kann man ja gar nicht. Natürlich kann man es trainieren, aber jetzt nicht so wie ich. Ich bin ja auch ein Schauspieler.
Kann es nicht steuern, nee. Aber lass uns mal die Hörerinnen und Hörer erstmal ins Boot holen. Du hast es gerade ein bisschen angeteasert. Bevor ich zu viel spoiler, wenn ich dein Buch jetzt hier mal zusammenfassen müsste, würde ich bestimmt zu viel verraten. Du weißt ganz genau, was du sagen magst. Worum geht es im neuen Buch?
Na, es geht um eine im Grunde eigentlich bislang völlig unbescholtene Frau, die ein grausames Geständnis macht, denn sie sagt, sie hat ihre Familie quasi regelrecht abgeschlachtet. Sie hat also ihre gesamte Familie getötet und nachdem allerdings sie dieses Geständnis gemacht hat, was auch auf Video festgehalten wurde, erleidet sie einen Gedächtnisverlust und streitet das ab, will es nicht wahrhaben, dass sie tatsächlich dieses Geständnis geleistet hat. Und jetzt gibt es eine Mimikresonanzforscherin, Hannah Herbst, und der bleibt eigentlich nur dieses Video, um zu analysieren, ob die Frau in dem Video jetzt die Wahrheit sagt oder nicht. Tatsächlich ist das große Problem, dass die Frau in dem Video eben die Mimikforscherin Hannah Herbst selbst ist. Also die geständige Mörderin analysiert sich selbst.
Mega spannend. Wenn man sich dann so lange mit dem Thema beschäftigt, ich weiß gar nicht, du hast gesagt, jetzt hat es mehrere Jahre gedauert, bis du auf das Buch letztendlich gekommen bist. Aber das Schreiben an sich und das Recherchieren, das ist ja dann schon begrenzter Zeitraum, oder? Wie lange dauert das bei dir?
Naja, also bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich erst alles hundertprozentig durchrecherchiere und dann anfange zu schreiben. Schon deswegen nicht, weil ich ja glücklicherweise in der Lage war, immer wenn ich eine Frage hatte, einen Experten anzurufen oder mich mit ihm zu treffen.
Ja.
Das heißt also, ich mache eine relativ rudimentäre Vorrecherche und die vertiefe ich dann auch beim Schreiben, weil ich auch weiß, beim Schreiben entwickelt sich die Geschichte und entwickeln sich die Charaktere auch nochmal ganz anders, als ich es theoretisch gedacht habe. Und das der wichtigste Teil der Recherche ist eigentlich auch der gleichzeitig der Überprüfung, nämlich wenn ich den ersten Entwurf dann jemandem zu lesen gebe, der sich damit auskennt. Und das war in dem Fall auch Dirk. Und der hat es dann gelesen und dann durch seine Kommentare dazu natürlich auch geführt, dass ich mich wieder rangesetzt habe und bestimmte Dinge nochmal überarbeiten musste. Also insofern kann man das jetzt gar nicht so quantitativ sagen. Es ist eigentlich eine vor, während und nach dem Schreiben eine permanente Beschäftigung mit dem Stoff. Und jetzt auch wieder, weil wir ja auch gemeinsam auf Tour gehen und es gibt eine Leseshow zum Thema Mimik und die wird auch interaktiv sein und auch da lerne ich jetzt wieder völlig auch nochmal neue Sachen.
Nächste Auflage quasi dann schon mal wieder ganz neu geschrieben.
Ja, da bin ich zu voll zu.
Ah, verstehe. Aber wenn man sich dann so lange mit dem Thema beschäftigt, dann kann ich mir vorstellen, wie wenn man irgendwie, man schreibt über rote Autos und sieht überall rote Autos. Oder man ist selber schwanger und sieht auf einmal überall Schwangere. Wie ist es bei dir mit den Mikroausdrücken, mit der Mimik generell? Hat sich das verändert in deinem Umfeld? Nimmst du andere Sachen wahr?
Ja, beziehungsweise ich stelle mir andere Fragen. Ich bin ja trotzdem nicht zu einem Experten geworden, der das jetzt jahrelang studiert und erforscht hat, so wie Dirk und auch wie seine Frau, sondern ich stelle mir Fragen, wie eben gerade, ich bin auf dem Weg hierher an einem Kino-Werbeplakat vorbeigefahren, aber dieses Werbeplakat hat halt für Kino geworben. Und da ist es eben, ich glaube, Überraschung gemeinsam erleben oder sowas. Und ich habe mich gefragt, ist dieser Gesichtsausdruck der Person oder Berührung gemeinsam erleben. Ist es wirklich ein Gesichtsausdruck, den jemand macht, der positiv berührt ist? Also, weil die Stirn war, da gab es Stirnfalten und ich kenne mich jetzt nicht so aus, aber die kann man natürlich analysieren. Ja. Ich glaube, dass da eine Expression nicht genau so zusammengepasst hat, sondern, und das ist genau das, wenn ich jetzt auch Filme sehe oder so einen Schauspieler beobachte,
ja,
vorgeben, denke ich mir, okay, haben die jetzt eigentlich so einen Mimikkurs gehabt, dass die genau wissen, oder machen die das so intuitiv, wie sie glauben, dass jemand aussieht, der traurig ist, der Freude hat, der Ekel verspürt, der Verachtung hat, passt das eigentlich zusammen? Und ich würde fast meine Hand ins Feuer dafür legen, dass das hier nicht zusammengepasst hat bei dem Plakat.
Ja.
Einfach, weil ich mir die Frage gestellt habe. Ich glaube, selbst ein Laie spürt irgendwie unbewusst, da ist eine Diskrepanz zwischen dem, was gesagt wird und dem, was ausgedrückt wird.
Ja.
Auf der anderen Seite, das habe ich aber auch gelernt, ist, man müsste eigentlich immer diese Basislinie ja haben. Also man müsste,
genau,
man muss ja irgendwas vergleichen. Und ich war vielleicht freut, oder ist die Person, die da abgebildet wurde, tatsächlich immer so berührt, wenn sie berührt, das kann ja sein, auch wenn es ungewöhnlich ist. Insofern kann man das nie mit hundertprozentiger Gewissheit anhand einer einzigen Aufnahme oder eines einzigen Bildes entscheiden.
Hast du denn grundsätzlich ein gutes Pokerface oder kann man dir alles ablesen?
Nee, ich glaube nicht, dass ich ein gutes Pokerface habe. Ich bin ein wirklich schlechter Schauspieler. Also es ist jetzt nicht so, was mir hilft ist, was auch gleichzeitig eher was Unschönes ist, dass ich jetzt nicht so, ich habe nicht so Amplituden. Also ich bin weder jemand, der komplett euphorisch aus der Haut geht oder auch zusammenbricht und Nervenzusammenbruch bekommt oder ähnliches, wenn etwas Negatives ist. Also da probiere ich schon sehr viel mit mir selbst auszumachen, aber dennoch glaube ich, dass, wenn man mich gut kennt, mir schon sehr, sehr schnell ansieht. Also meine Frau beispielsweise sieht mir sofort an, ob ich bei der Sache bin oder nicht. Andere, die reden dann weiter, aber sie merkt sofort, okay, der hört mir schon gar nicht mehr zu. Obwohl ich meine eigentlich, dass ich noch ein Pokerface aufgelegt habe und es auch genickt habe. Und so,
okay,
dann. Also es kommt halt immer wieder darauf an, wie gut man einen kennt. Für Außenstehende, glaube ich, schaffe ich es, eine gewisse Balance zu halten. Aber Leute, die mich gut kennen, also für die habe ich gar kein Pokerface.
Und hast du eine Macke, hätte ich jetzt fast gefragt. Die hast du auf jeden Fall, wenn man deine Bücher liest, ist das uns allen klar, glaube ich. Aber hast du eine Mimikmacke? So eine, weißt du, wenn ich traurig bin, dann lache ich immer. Oder wenn ich sauer bin.
Das ist interessant. Muss ich mich auch. Also wenn was ganz Schlimmes passiert, muss ich lachen.
Ja, oder?
Ja. Und das ist etwas, was natürlich blöd ist, wenn man in der Öffentlichkeit steht oder sowas.
Ja, ja, voll.
Wenn man auf einer Beerdigung ist und anfängt zu lachen oder sowas.
Oh Gott.
Aber nee, das ist so, das ist tatsächlich so, das könnte missverstanden werden. Das ist so eine Übersprungshandlung.
Aber es gibt Trauerredner, du hast ja jetzt in deinem Podcast gerade, glaube ich, auch einen. Ich hatte nämlich bei mir auch schon eine Trauerrednerin zu Gast, die bauen auch Lachen mit ein, weil da kann ja auch endlich mal der ganze Druck raus, ne? Eigentlich wollen wir ja lachen.
Definitiv. Das ist eigentlich aber natürlich. Normalerweise Lachen mit Anlass. Ich habe gerade mit einer Lachtrainerin sprechen dürfen, zufälligerweise. Ich war in der Schweiz bei einem Angstkongress, also Angstfreikongress eigentlich, also wie man seine Ängste verliert, was ich auch sehr lustig fand, dass sie mich da eingeladen haben. Die trainiert Lachen ohne Anlass. Also einfach so, dass man zu lachen, wenn man sich danach positiv fühlt. Aber normalerweise hat man dann auch du hast Comic Relief eben angesprochen, in Filmen oder Büchern oder sowas, da passiert ja in der Regel dann doch etwas zumindest Absurdes, etwas Witziges, etwas Unpassendes. Und das gibt uns das Ventil. Ja, das kann natürlich bei der Beerdigung auch sein. Ein Freund von mir hat eine sehr, sehr, sehr traurige Beerdigung von einem nahen Verwandten, dem sie nahe ging. Aber das habe ich auch schon literarisch benutzt. Der erste letzte Tag war das eigentlich eine sehr komische Szene, weil tatsächlich dieser eine Sargträger hat den ganzen Weg zur Beerdigung gefurzt. Und,
nein.
Und das hat natürlich, also es hat einen Comic Relief Moment gehabt, obwohl es natürlich eigentlich denkbar, also ich weiß nicht, wenn man es in einem normalen Roman schreiben würde und nicht in einer Komödie, würde man denken, ja, sowas gibt's nicht, jetzt übertreiben.
Ja, ja.
Aber es ist tatsächlich so vorgekommen. Die ganze Beerdigung war ziemlich, ziemlich merkwürdig. Und da kann ich mir schon vorstellen, das hat aber einen Anlass, ne? Aber wenn man aber einfach so, weil was ganz Schlimmes passiert, oder auch in einem Streit oder so, und auf einmal fängt man an zu grinsen, weil man es so auch so absurd findet, dass es überhaupt passiert ist, das kann für Außenstehende bestimmt befremdlich wirken.
Ja, Genau, so ist es bei mir nämlich auch.
Ja, kann ich aber wirklich sehr gut nachvollziehen. Eine weitere Mimikmacke, das muss man ja andere sagen. Das ist ja gerade diese, das große Problem ist ja wirklich diese Selbstbetrachtung. Das habe ich, habe ich von einem Drehbuchautor gelernt, der, alle gehen ja unterschiedlich ran an die Frage, wie gehe ich an eine Figur, wie erschließe ich mir die Figur und vor allen Dingen, wie mache ich die Figur so liebens-, lesens- oder auch hassenswert, dass ich mit ihr, dass ich ihren Werdegang verfolgen will. Und der stellt sich immer die Frage, die handelnde Figur in seinen Filmen, welche Maske trägt die? Also wie wirkt die auf andere und wie ist sie aber in Wahrheit? Also natürlich haben wir alle eine Maske, alleine dadurch, dass wir uns irgendwie anziehen und Kleidung wählen, wollen wir ja einen bestimmten Eindruck entweder erzeugen oder von einem Eindruck ablenken, wozu wir die Kleidung wählen. Und das kann eben sein, dass wir eine Maske vor uns hertragen, nach außen hin quasi cool Pokerface tun, nach innen komplett aufgewühlt. Und eine wahnsinnige Lebensenergie darin reinstecken, dass wir diese Maske nicht verlieren wollen.
Absolut.
Und auch einen inneren Kampf mit uns ausführen. Das ist ein Film immer das nach dem Motto, also wie ist der Held eben nach außen und wie ist er nach innen und in welcher Diskrepanz ist das? Und verliert er die Maske, behält er die Maske, verändert er sich? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Die man stellen kann. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, weil es ging eigentlich um diese Mimikmacke.
Genau.
Genau. Und der Drehbuchautor sagt dann noch weiterhin, man kann das an sich selbst überprüfen, wenn man Menschen fragt, sag mal, bevor wir uns richtig kannten, welchen ersten Eindruck habe ich denn bei dir? Was dachtest du denn über mich, bevor du mich kennengelernt hast? Weil das ist die Maske nach außen, ob wir so einen wollen oder nicht, aber das ist ja, wie andere uns wahrnehmen. Das ist ja nochmal eine dritte Ebene. Es kann natürlich sein, dass ich denke, ich habe eine ganz andere sehen mich völlig lächerlich und innerlich bin ich total zerbrochen. Oder keine Ahnung, aber das ist ja auch nochmal eine Frage. Und das ist etwas, deswegen sage ich, vielleicht kommt jemand und sagt, naja, du ziehst immer die Augenbrauen so blöd hoch oder grinst so albern oder irgendetwas. Man kennt das gar nicht. Und auf einmal wird man auf einen Sprachfehler darauf hingewiesen oder dass man viele Relativsätze benutzt, also keine Ahnung. Und man selber merkt das natürlich gar nicht. Und dann kommt halt jemand und demaskiert einen. Also man müsste bei Mimikmacken lange Ausführungen, um auf diesen Punkt zu kommen, halt andere fahren.
Ja, beim Radio kennen wir das, ne? In den Airchecks, da wird regelmäßig kontrolliert, was du so sagst und wie du es so sagst.
Ja.
Da wird man darauf hingewiesen.
Die Stimme zum Beispiel als Maske, die ja ein ganz anderes Bild in der erzeugt. Also die meisten, also das ist ja gerade so ein bisschen brutal, wenn mittlerweile ist es dank den sozialen Netzwerken ein bisschen anders, aber so in den 90er Jahren, als es das alles noch nicht gab, immer wieder, wenn am Ü-Wagen dann jemand kommt, sagen, nee, das sind sie nicht, nee, ach nee. Also, weil, und dann eine musste schon mal ihren Ausweis zeigen, weil sie ein ganz anderes Bild im Kopf hatte, allein durch die Stimme.
Spannend.
Das ist wie bei Büchern.
Ja, eben.
Dann hat man ein Bild vor Augen und dann sieht man den Film und denkt, nee, hat mir ganz anders vorgestellt.
Alles scheiße.
Ja.
Das kannst du eigentlich nicht richtig machen.
Nee, also das ist wirklich schwierig, weil jeder hat ja tatsächlich ein anderes Bild im Kopf, glücklicherweise.
Ja, absolut. Was hast du denn über Mimik gelernt? Was bleibt dir so im Kopf hängen? Was war so das Skurrilste vielleicht oder das Schönste, was du gelernt hast für dich?
Naja, eigentlich das Wichtigste, was ich gelernt habe, war, und das habe ich schon angesprochen, dass Mimik zu verstehen, die Sprache, die wir alle sprechen, aber die eigentlich keiner so richtig gelernt hat, das zu lernen, hat eine enorme, auch gesellschaftliche Bedeutung. Es geht jetzt eben nicht nur darum, um mehr Erfolg beim Flirten zu haben oder einen Verbrecher oder eine Verbrecherin zu überführen oder Leuten irgendwas aufzuquatschen, weil man die richtige Gestik und Mimik hat und dass man dann eben denen irgendwas verkaufen kann, sondern wir leben, und das ist mir immer wieder klar geworden, jetzt in einem Zeitalter, wo viel drüber geredet wird, dass die Digitalisierung weiter voranschreiten müsste. Wir haben aber auch ein großes Problem mit der Analogisierung. Wir tauschen uns in sozialen Netzwerken manchmal völlig anonym, ohne Bilder, nur mit Texten aus und merken nicht, wie jemand auf das reagiert, was wir da von uns geben. Im Online-Dating haben wir Anbahnungen, die wir natürlich uns von der besten Seite eben natürlich zeigen. Wir trauen trauen, aber auch so nicht so richtig, auch gerade in der Großstadt, den anderen ins Gesicht zu hauen, sage ich schon, Gesicht zu schauen, weil man irgendwie Angst hat, dass man eine geballert bekommt, wenn man mal zu lange Blickkontakt hat, weil das, die Leute sind gar nicht mehr gewohnt.
Ja.
Und das verkümmert dann einfach so ein bisschen und die Empathie leidet darunter.
Ja.
Die Zwischenmenschlichkeit. Und wir erwarten wiederum auch, und auch das ist so eine Folge unserer Mediengesellschaft, wir achten eigentlich nur noch auf die ganz großen Gesten und den großen Knall. Wir lernen ja Trash-TV am Nachmittag, wenn man sich nicht anschreit, dann ist es keine Emotion. Aber oftmals sind es eben nur die ganz, ganz kleinen Signale, die man aussendet. Und wenn die übersehen werden, dann führt das zu einer Spaltung. Ich weiß nicht, ob man generell sagen kann, dass es auch ein großes Problem der Spaltung unserer Gesellschaft gerade ist, dass man eben nicht mehr, dass man auch jegliche Kommunikationskultur verloren hat. Aber Tendenzen gehen in die Richtung. Und das ist für mich etwas, was ich wirklich mitgenommen habe, dass man sich wieder mehr in die Augen schaut, dass man wieder mehr probiert zu kommunizieren, auf den anderen zu achten. Und das ist genau eine Form der Achtsamkeit, ist nicht nur, dass man sich überlegt, wie sage ich etwas verbal, sondern wie reagiert, das ist ja die Resonanz. Die Mimikresonanz ist halt so wichtig. Was hat das, was ich sage, für eine Resonanz bei dem anderen oder der anderen?
Total. Ich finde es super spannend, auch sich in die Augen zu gucken, während du jetzt hier redest. Und ich merke, nee, das hängt jetzt gar nicht von deinem Inhalt, der nicht interessant ist, sondern unser Gehirn kann ja gar nicht mehr länger als 60 Sekunden meistens. Dann ist man kurz weg und dann zieht man sich wieder zurück. Und das ist so wichtig, da eben nicht das Handy in der Hand zu nehmen und während man nach Fernsehen guckt und der Partner neben einem sitzt.
Ja, das ist beispielsweise in der Werbung, sehen wir immer gerade, wenn so Brotaufstrich beworben wird, so in der Provence eine Riesentafel, alle lachen, unterhalten sich, liegen sich in den Armen. In Wahrheit sitzen alle am Tisch und jeder startet sein Handy. Das ist tatsächlich so. Und da will ich mich auch gar nicht ausnehmen. Das ist halt ein großes Problem, was wir derzeit haben. Und dann fand ich es, um mal ganz konkret zu werden, unglaublich spannend zu sehen, dass etwas, was mich jetzt erstmal Thriller-Autor interessiert hat, auch Bedeutung hat für ganz normale Kommunikation, beispielsweise mit der Partnerin. Es gibt das, habe ich auch beschrieben, in dem Roman, das sogenannte Hinckley-Face, benannt nach John Hinckley, dem Attentäter, der versucht hat, Ronald Reagan zu töten. Und es gibt kein Bild von ihm, wir haben danach gesucht, aber die FBI-Agenten, die ihn gesehen haben, wie er mit gezogener Pistole vor diesem Hilton Hotel in Washington auf Ronald Reagan zustürmte, die haben unisono sein Gesicht beschrieben. Das waren also so zusammengezogene Augenbrauen, aufgerissene Oberlider. Keine Zornesfalten, sondern nur die Oberlider. Das erzeugt diesen stechenden Blick. Und die zusammengekniffenen Mundwinkel. Also der Mund generell zusammengekniffen. Und das ist in die Geschichte der Mimikresonanzforschung eingegangen, dieses Gesicht, dass man sagt, das steht ein Angriff unmittelbar bevor. Eigentlich alle Areale des Gehirns, die mit rationalem Denken und zu tun haben und Argumenten zugänglich sind, die sind gehijackt und übernommen worden. Und es geht wirklich nur noch um den Urinstinkt hier der Aggression und seiner wutfreien Lauf zu lassen. Und dieses Hinckley-Face, das sieht man jetzt aber nicht nur bei Attentätern. Und das ist jetzt auch nicht nur wichtig, weil wir hoffentlich, gerät halt keiner von uns jemals in die Situation, dass jemand eben als Attentäter auf uns zustürmt. Aber ein ähnliches Gesicht macht eben der Partner oder die Partnerin auch während des Streits, wenn Argumente gar nicht mehr zugänglich sind. Signalisiert einfach, okay, back off, geh mal kurz durch. Jetzt müssen alle eine Pause machen, weil jetzt weiter zu diskutieren hat gar keinen Sinn. Das führt zu einer weiteren Eskalation. Und wenn man dann quasi es schafft, Abstand zu haben und das Gespräch erst nach einer Cool-Down-Phase wieder aufzunehmen, hat das eben auch eine positive Wirkung. Und das fand ich halt eben auch spannend, dass es eben
in
unseren Alltag in irgendeiner Art und Weise Sinn ergibt.
Absolut, ja.
In der Regel hat die Partnerin und der Partner eben keine Pistole in der Hand. Das hoffe ich nämlich auch. Ja. Also das kann natürlich auch sein, dann nützt auch die Cool-Down-Phase vielleicht nicht mehr viel. Aber es ist wirklich so, dieser stechende Blick, ich habe ihn zum Glück jetzt in letzter Zeit nicht so häufig gesehen.
Weil du nicht so viel da warst, wahrscheinlich.
Ja, genau. Sonst bewerben wir nicht andauern.
Herrlich. Mich hat dein Thriller, dein neuer, therapiert, muss ich sagen, weil ich habe 3 Jahre lang oder 2, wie lang ist jetzt schon Pandemie? Ich habe auf jeden Fall kein Fitzek mehr in der Hand gehabt. Ich habe es versucht. Zu Beginn der Pandemie habe ich Der Heimweg versucht zu lesen. Ich habe vorher echt wirklich alles gelesen, aber 10 Seiten hat mir gereicht. Ich musste es weglegen, weil um einen rum ja alles total dramatisch war und man nicht verstanden hat, ne?
Kann ich verstehen. Ich habe deswegen auch ein lustiges Buch dazwischen geschrieben, weil ich selbst gesagt habe, du, wenn ich jetzt, braucht man was zum Lachen. Ich dachte ja auch, es ist ja Der Heimweg. Ehrlich gesagt, also ich kann es genauso verstehen. Andere haben es genau deswegen eben gelesen, weil sie sich gerne auf dem Heimweg mal wieder gemacht hätten, glaube ich. Weil es ist nach wie vor, also zumindest eins meiner absolut erfolgreichsten Bücher. Mir gefällt es auch persönlich gut. Ich hab selber dann gemerkt, als es immer dunkler und düsterer da draußen wurde, da ich gesagt, du hast da mal in einer Schublade was Lustiges gehabt. Und wann ich jetzt, braucht man was zum Lachen, und habe mich rangesetzt und habe der erste letzte Tag geschrieben, und da steht auch auf dem Cover kein Thriller drauf.
Ja, genau.
Damit die Leute nicht denken, okay, der erste letzte Tag, hört sich ja auch irgendwie schon.
Da wird auch gestorben, genau, auf jeden Fall.
Immer permanent ein Armer, der ständig jeden Tag sein letzten hat.
Gibt's doch dieses Murmeltierfilm, aber da wird nicht gestorben.
Das Buch konntest du lesen, habe ich dem entnommen.
Das konnte ich jetzt, es musste ich ja auch lesen letztendlich, aber ich konnte es auch lesen. Ich hatte auch das Gefühl, dass sich dein Schreiben ein bisschen verändert hat, aber sag du mal, glaubst du, dein Schreiben hat sich verändert in der Pandemie?
Ich weiß nicht, ob das die Pandemie ist. Ich glaube wirklich, mein Schreiben ist von Buch zu Buch unterschiedlich. Das macht es auch immer so schwierig, das zu bewerten, weil es einfach das Thema des Schreibens vorgibt. Es gibt Bücher beispielsweise, die wie mein allererstes, da steht ja schon drauf, keine Zeugen, keine Spuren, keine Leiche. Da hat ein Freund von mir mal gesagt, jetzt auch draufschreiben können, ist langweilig, weil ein Krimi auch will ja eine Leiche haben. kommt eine Leiche aus, aber wäre trotzdem sehr dunkel und düster empfunden. Und dann gibt es Bücher wie Noah, da ging es um eine Pandemie. Da sterben Millionen von Menschen und die werden jetzt überhaupt nicht grausam empfunden. Das Thema verändert immer die Art und Weise, wie ich mich ihm näher und damit auch mein Schreiben. Aber natürlich hoffe ich auch, dass ich innerhalb von 23 Jahren mittlerweile, nee, ist 23, ist es gar nicht so, 2006, wir steuern auf das Jahr 2023 zu. Wobei doch, seit 2000 schreibe ich eigentlich, aber seit 2006 werde ich erst veröffentlicht. Also wenn man so will, ja, dass mein Schreiben innerhalb von meinem ersten Satz, den ich im Jahre 2000 geschrieben habe, meinem ersten Ansatz, bis jetzt, dass sich das eben irgendwie natürlich verändert und von den Geschichten verändert, und ich probiere ja auch immer etwas anders zu machen, um mich nach Möglichkeit nicht zu sehr zu wiederholen.
Kannst du denn deine älteren Sachen lesen, oder ist das so, dass einem das auch peinlich ist oder unangenehm?
Nee, ganz im Gegenteil. Manchmal nehme ich mir die älteren Sachen vor und habe Angst, dass das besser ist als das, was ich jetzt schreibe. Und das meine ich, und ich glaube, es ist auf jeden Fall anders, aber es ist nicht so. Also es gibt, wiederum muss ich auch sagen, es gibt kein Buch, was ich jetzt nicht anders schreiben würde. Ja, also Deadlines sind ja, und Abgabetermine sind immer nur dazu da, damit man fertig ist, damit man, also, weiß nicht, wie es in deiner Bachelorarbeit ist, aber wenn du jetzt keine Abgabetermin gehabt hättest, dann würdest du vielleicht heute noch dran sitzen.
Das ist generell mit allen Dingen, ne? Du müsstest, wenn du nicht fertig werden müsstest, dann würdest du es auch nicht.
Wer sagt von der Prüfung so, ich kann nicht mehr, ich weiß alles.
Ja, kann losgehen.
Was kann losgehen? So, sondern eigentlich will man noch einen Tag länger haben, noch ein bisschen, so ist beim Schreiben eben auch. Und dann, Jahre später, begegnet man einem Menschen und denkt, ach, sag mal, Mann, warum hast du ihn nicht früher getroffen? Das wäre der viel bessere Hauptfigur gewesen hier mit den Skills, welches gewusst hätte, was es gibt. Und dann gibt es Passagen, wo man sagt, nee, also das hätte man auf jeden Fall anders gemacht. Und andere wundert man sich, dass man überhaupt drauf gekommen ist. Ja, und klopft sich so auf die Schulter. Also insofern, und deswegen meinte ich auch eingangs, ich bin da aber zu faul. Es gibt Autoren oder Autorinnen, wenn ein Buch neu rauskommt, eine neue Auflage, oder beispielsweise, das wird auch einmal in Frankreich neu verlegt, dann schreiben die das um.
Ja, ja.
Machen das Setting nach Paris oder alles das, was sie verändern wollten, ändern sich. Da bin ich zu faul für. Ich probiere all das, was ich meiner Meinung nach nicht so gut gemacht habe, beim nächsten Buch einfach zu verbessern.
Ja. Dann kann man ja auch jedes Jahr ein Buch rausbringen, so wie du, und nicht alle 10 Jahre wie andere.
Ja, dazu muss ich eben auch sagen, ich bin manchmal erstaunt, wenn ich auf andere Autoren und Autoren, ich bin beispielsweise, wen habe ich gerade getroffen? Den Wolfgang Hohlbein habe ich gerade getroffen. Der wurde anmoderiert, weil er 200 Bücher bis dato geschrieben hat. Und ich, während der Anmoderation, habe ich aus dem Publikum, jemand hat mir da hinten mal 200 Fragezeichen, was machst du falsch, Sebastian? Und das liegt jetzt nicht nur daran, dass Hohlbein ein bisschen älter ist als ich, sondern wenn man Autor ist oder Autorin, das hat ja auch Stephen King schon gesagt, dann ist das ja der Beruf. Mein allererstes Buch habe ich halt neben dem Radio geschrieben, in meiner Freizeit. Das hat natürlich viel länger gedauert, logischerweise. Aber in Summe arbeite ich heute länger als ein Buch, als an der Zeit, wo ich noch einen Brotberuf hatte. Weil ich kann mich viel mehr konzentrieren. Ich kann jeden Tag das machen, abgesehen davon, ich habe so schöne Interviews oder Podcast-Gespräche wie hier. Oder ich bin auf Tour oder sowas. Da kommt natürlich viel, was man gar nicht so bedacht hat als Laie, bevor man angefangen hat zu schreiben. Aber letztlich, ich meine, eine Buchseite, das ist, glaube ich, so eine Dreiviertel-DIN-A4-Seite, wenn man das meint. Mhm. Und wenn ich jeden Tag eine Dreiviertel-DIN-A4-Seite schreibe, und das ist natürlich kein Hexenwerk, da schreibe ich, glaube ich, mehr DIN-A4-Seiten täglich an WhatsApps und E-Mails, dann habe ich 365 Seiten nach einem Jahr zusammen. Ja. Ich bin auch ein Autor, bei mir kommen die Ideen beim Schreiben. Also wenn ich nicht schreibe, habe ich so Grundideen.
Ja.
Aber dann, das ist insofern.
Das ist wahrscheinlich das, wo viele, oder wo ich, geh mal auf mich, wo ich dann meistens stocke. Ich will ein Buch schreiben und denke immer, ja, aber ich weiß ja noch gar nicht, worüber. Und dann schreibe ich den Anfang und dann fällt mir was anderes ein, dann mache ich den Anfang neu. Anstatt einfach durchzuschreiben und zu gucken, was passiert.
Naja gut, da gibt es den Tipp, der auch mir gegeben wurde, weil genauso ging es mir natürlich auch. Ich habe immer viel gelesen, jeder, der viel liest, will irgendwann auch mal schreiben. Dann habe ich geschrieben und nach 20 Seiten habe ich gedacht, komm, es gibt auch schönere Dinge, die man machen kann, als an etwas zu arbeiten, von dem man gar nicht weiß, ob es überhaupt irgendjemand interessiert.
Ja.
Und dann habe ich gehört, und das ist nach wie vor, mache ich das zu jedem meiner Bücher, dass ich ein Exposé schreibe. Sie sehen halt Zusammenfassung eines Buches, was es noch gar nicht gibt, wo ich Wesentlichen die Storyline habe und so rudimentär die Charaktere zeichne, mit denen ich auf die Reise gehen will. Ich habe gelernt, dass das Makulatur ist, und zwar später 80 Seiten machen die eben, was sie wollen und nicht mehr das, was ich mir auf dem Reißbrett erdacht habe. Aber gerade in der Phase, wo man noch andere Dinge zu tun hat, wo man auch mal sagen muss, ich kann jetzt einfach nicht jeden Tag schreiben, ich muss mal einen Monat Pause machen.
Ja.
Wegen Beruf, wegen Familie, wegen Privaten oder weiß der Geil was. Dann kann man sich nach dem Monat, nachdem man die ersten 20 Seiten geschrieben hat, das wieder vornehmen und sagen, ach, darauf wollte ich hinaus.
Ja, stimmt.
Und dann kann man weitermachen. Sonst einfach weiterzumachen, völlig ohne Plan, ist sehr, sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, das geht wirklich nur, wenn man jeden Tag dann am Ball bleibt.
Ja.
Aber es muss jeder für sich selber entscheiden, ob er so es einfach fließen lässt, so wie Stephen King oder Joe Nesbø, der sagt, ich habe jede einzelne Seite geplottet. Vorher, bevor ich mich ransetze.
Du hast es gerade schon so schön übergeleitet. Du hast gesagt, du gehst mit deinen Charakteren auf eine Reise.
Ja.
Mein Podcast heißt ja Lebensreise. Wir wollen ein bisschen schauen auf deine Lebensreise. Und ich habe mich gefragt, was war denn zuerst da? Dieser Wunsch, wie du es gerade beschreibst, ich möchte irgendwann mal einen Thriller schreiben. Also denke ich mir jetzt mal Geschichten aus. Oder waren da diese irren Geschichten in deinem Kopf, die irgendwie einen Weg gesucht haben, raus?
Zunächst einmal war der Wunsch da, Geschichten zu erzählen und Emotionen zu erzeugen. Das habe ich erstmal bei mir gemerkt. Ich habe einfach dieses faszinierende Gefühl gehabt, wenn ich aus Kinofilmen wie Angel Heart, Schweigende Lämmer ausgegangen bin oder noch früher, wenn ich Bücher zugeklappt habe, die mich einfach bewegt haben. Das hat schon mit der unendlichen Geschichte von Michael Ende begonnen. Wo ich dachte, wie hat die das geschafft, dieses Gefühl bei mir zu erzeugen? Und das fand ich faszinierend. Und ich habe lange Zeit gedacht, ich müsste Geschichten über Musik erzählen. Das hätte ich auch gerne gewollt, weil das so diese unmittelbare Gefühlsübertragung erzeugt, wie es, glaube ich, kein anderes Medium nach wie vor schafft, dass man also 3-4 Töne anspielt und das ganze Stadion grölt mit. Also das ist schon erstaunlich. Und dass dann eine kollektive Gänsehaut erzeugt wird, das hat mich auch fasziniert. Aber mich haben seit jeher Geschichten fasziniert. Und ich habe irgendwie meinen Weg gesucht und habe dann irgendwann auch gemerkt, dass ich gerne Geschichten übers Radio erzähle. Aber ich war mir meines Weges überhaupt nicht sicher. Also Und ich war mir zu diesem Zeitpunkt auch nicht sicher, dass ich Geschichten erzählen will, sondern ich dachte erst, ich möchte eben Musiker werden oder später eben Moderator oder auch Strafverteidiger. Und auch hier, als ich Jura studiert habe, hat mich das öffentliche Recht nicht so interessiert, denn da gibt es kaum Geschichten zu erzählen, so weil, weiß ich was, eine Widerspruchssachbearbeitung im Bauordnungsamt. Das hat mich nicht so ganz fasziniert. Aber Aber wenn es dann um Strafrechtsfälle und um Schicksale ging auf einmal, wow, das war genau mein Ding. Deswegen wurde ich auch Strafverteidiger werden. Geschichten auch, von denen etwas abhängt. Also ich war nicht voll von Ideen, weil ich weiß noch, ich habe sehr, sehr, sehr lange nach einer Idee gesucht, die es wert wäre, erzählt zu werden oder Papier gebracht zu werden. Und dann hatte ich einen Impuls, wo ich dachte, stimmt, das könnte was werden. Das war der Impuls zu meinem Buch, Die Therapie. Und habe mich rangesetzt, damals noch ohne Exposé. Da hatte ich was anderes als ein Exposé. Nämlich da hatte ich meine Mutter, ist also eine Ja-Sagerin. Das kann ich nur jedem empfehlen. Wichtig ist, dass man jemanden hat in seinem näheren Umfeld, der das liest und der zu allem Ja und Amen sagt und immer fragt, wie geht's weiter. Das ist ganz wichtig. Man braucht erstmal keine Kritiker, die kommen später und die sind auch wichtig. Aber jetzt braucht man in dieser Phase ein Ja sagen, wie geht's denn weiter, wie geht's denn weiter? Und nachdem man die Frage 100 Mal gehört hat, dann schreibt man und ist irgendwann fertig. Man darf dann bloß nicht den Fehler machen, den ich gemacht habe, zu denken, nur weil jetzt die Mutter 100 Mal gesagt hat, das ist ja spannend, wie geht's denn weiter, dass man denkt, das wäre wirklich spannend. Das sagt nur was über die Art der Sozialkontakte aus, die man pflegt, ja. Gelobt wird oder nicht. Aber dann nämlich müssen die professionellen Kritikerinnen und Kritiker kommen und dann einem Hilfestellung geben, wie man den ersten Entwurf besser machen kann.
Ja, wie lief das denn generell? Wir kennen dich ja jetzt als Bestseller-Autor und irgendwie jedes Jahr kommt ein Buch und irgendwie ist auch klar, jedes Jahr kommt ein Bestseller. Ich weiß nicht, wie klar dir das ist und ob dir das Druck macht, aber irgendwie...
Nein, sagen wir mal so, ich fange immer erst an zu schreiben, wenn ich der Meinung bin, dass es ein Buch ist, was bei mir so eine ähnliche Gefühl erzeugt wie das Buch, das Gefühl, was ich beim Schreiben meines allerersten Buches hatte. Mhm. Das ist so ganz, ganz, ganz komisch. Wir Menschen, glaube ich, generell haben Träume und vergessen sehr schnell, wenn wir auch nur eine Zwischenstufe dieses Traums erreicht haben, wie verzweifelt wir noch waren oder wie sehnsüchtig wir waren. Muss ja gar nicht Verzweiflung sein, wie sehnsüchtig wir noch waren, bevor wir diesen einen Schritt getan haben, der uns diesem Traum näher geführt hat. Also soll heißen, ich habe dann sehr, sehr lange beim Schreiben, hier von 2000 bis 2006, bis ich veröffentlicht wurde, gehofft und mir vorgestellt und visualisiert auch, wie es wohl wäre, meinen Namen auf dem Buch zu sehen oder mein Buch in einem Laden zu sehen. Oder eigentlich war mein größter Antrieb war immer, ich dachte, ich habe es geschafft, wenn mein Buch an der Kasse im Supermarkt in so einem Drehregal steht. Ne? Weil ich dachte, da muss man ja irgendwie es geschafft haben, sonst würde man ja nicht selbst im Supermarkt stehen. Ich hatte völlig übersehen, dass nur Taschenbücher stehen und mein erstes Buch war ein Taschenbuch und hatte das Glück dann, also ich hatte eigentlich meinen Traum mit meinem allerersten Buch erfüllt, also steige ich fast ausschließlich dann. und was war nochmal die Frage? Du merkst, ich verliere mich manchmal.
Ich merke, die Frage war, jetzt habe ich mir die Frage auch verloren, nämlich.
Ach so, macht ja, ich neige dazu, Leute zuzuquatschen, das merke ich. Aber wir können ja schneiden hier.
Hier wird aber nicht geschnitten. Ob du erst die Gedanken hattest oder ob erst das Buch, also dieser Buchwunsch, du hattest erzählt, dass dieser Buchwunsch so groß war. Und Bestseller, da waren wir. Ist ein Bestseller.
Ich denke, dass alles ein Bestseller wird. Und an dem Punkt war es, dass ich, jetzt muss ich aber den Faden trotzdem noch finden. Jetzt bin ich jetzt alle, die mich jetzt hören, jetzt bin ich in diesem Stadium, wo dann Freunde, Bekannte, Verwandte denken, okay, lass mal in Ruhe, er denkt gerade über einen guten Plot nach. Ist auch sehr vorteilhaft. Man stottert irgendwie rum und wird in Ruhe gelassen.
Aber ich lasse dich nicht in Ruhe.
Du lässt mich nicht in Ruhe. Also, ich habe gesagt, dass alle Menschen eben dazu neigen, wenn sie den Traum, also sobald ich mein erstes Buch in der Hand hatte und meinen Traum verwirklicht habe,
genau.
Da denkt man gar nicht mehr drüber nach, was es eigentlich für ein Privileg ist, mit dem, was man sowieso machen würde, selbst wenn keiner liest, dann auch noch Geld zu verdienen oder dass man überhaupt veröffentlicht wird, sondern man fragt sich nur noch, wird das zweite Buch genauso erfolgreich wie das erste? Das ist so in der Natur des Menschen drin, vor allem die Autoren. Und alle Autoren, die Autoren, die ich treffe, haben irgendwie völlig vergessen, dass sie einen Traum leben. Und das probiere ich mir immer wieder zurückzuholen, indem ich mich daran erinnere, an die Situation, und genau weiß noch, wo ich hauptsächlich das erste Buch geschrieben habe, was das für ein Gefühl war. Und gleichzeitig sage ich mir, weißt du, und das hast du damals gemacht, ohne zu wissen, wer dich mochte und wer dich liest, ohne eine Erwartungshaltung zu haben. Und genau genommen weiß ich das ja immer noch nicht. Ich habe die ja alle gar nicht kennengelernt, die das mochten. Ich habe auch nicht alle kennengelernt, die es nicht mochten. Also nur weil ich ein erfolgreiches Buch hatte, heißt noch lange nicht, dass ich ein Patentrezept gefunden habe für ein zweites. Und ich glaube, es hat mir geholfen, dass ich wirklich dann gesagt habe, es gibt beim Schreiben zumindest nur einen einzigen Maßstab, das bin ich selbst. Und ich muss der Meinung sein, ja, das ist ein Buch, was ich selber gerne lesen will. Und sonst darf ich es einfach nicht rausbringen. Ich stelle mir diese Fragen halt, ich habe so ein paar Schlüsselemotionen von bevor ich ran war. Beispielsweise jetzt, ich bin relativ spät dran für das Buch, was im nächsten Jahr erscheinen sollte. Eigentlich hätte ich normalerweise schon die ersten Seiten geschrieben, aber ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Ich schwanke zwischen zwei Ideen, wahrscheinlich wird es eine dritte werden, weil ich habe noch nicht dieses Gefühl, von dem ich auch weiß, da überstehe ich auch meine Schreibblockade beispielsweise und werf nicht alles.
Gibt es die bei dir noch, nach so vielen Jahren?
Naja, das sind so Denkblockaden. Also zunächst einmal, dem Erfinder oder der Erfinderin von Schreibblockaden, dem muss man die Füße küssen. Das ist ja wirklich, wir sind als Schriftsteller der einzige Berufsstand, der Arbeitsverweigerung machen kann und trotzdem bedauert wird. Also wenn andere sagen, also wenn du sagst, ich habe jetzt eine Radio, ich habe eine Podcast-Blockade und du lieferst nicht ab, gut, okay, das würde man vielleicht sogar noch gutieren, aber...
Der Herzchirurg,
ja, oder der Pilot, ich habe heute... Oder alleine nehmen wir mal einen Kassierer oder eine Kassiererin, die sagt, ich habe heute eine Supermarktblockade. Und was interessiert mich, das würde doch der Filialleiter sagen oder die Filialleiterin. Also insofern völlig absurd. Aber wenn ich sage, ich habe eine Schreibblockade, dann heißt es, oh ja, sprich dich nicht an, der muss nachdenken. Und,
ja, geh mal Wellness machen.
Ja, vollste Verständnis, weil ich den ganzen Tag Netflix gucke, um dann wieder rauszukommen. Und das ist schon mal gut. Aber was es halt wirklich gibt, aber das gibt es eben wirklich in jedem Beruf, dass man an einem Punkt angelangt ist, wo man sich fragt, wieso mache ich das jetzt hier eigentlich? Also und das ist etwas, was ich dann merke, eben bei diesem besagten Moment, wenn nach 80 Seiten die Figuren ihr Eigenleben haben, ich nur noch der Beobachter bin. Und das finde ich auf der einen Seite super schön, weil ich weiß, jetzt ist es eben nicht mehr vom Reißbrett, jetzt leben die Figuren, zumindest für mich. Aber dann weiß ich auch nicht, führt das zu irgendetwas? Dann habe ich halt Sorge und Angst und um jeden Schritt wird dann gerungen. Und dann kann es eben wirklich manchmal sein, dass man ja auch ein schlechtes Gefühl hat beim Schreiben und denkt, das Emox, das findet seinen Weg eh nicht ins Buch bei der Überarbeitung. Und da halte ich es dann für mich wie beim Sport. Also solange die Seitenstechen ja nicht umbringen, probieren wir noch ein bisschen weiter zu laufen, dagegen anzulaufen. Hauptsache, ich habe am Ende des Tages was geschrieben. Weil noch immer als ein Schreibblockade ist halt diese Angst vor dem weißen Blatt, was das selbstständigt sich dann wirklich. Und lieber lässt man, schreibt mal etwas, von dem man weiß, okay, nehme ich eh nicht, aber man hat das Gefühl, man hat was Produktives geleistet.
Das stimmt.
Das ist wichtig. Also bei einer Schreibblockade hilft einfach nur weitermachen. Was anderes hilft nicht.
Ja, ist ja wie immer beim Sport oder wenn man irgendwas Neues verankern möchte im Alltag. Hauptsache, man macht es eine Minute am Tag, anstatt gar nicht, ne?
Das stimmt.
Spannend, dass man das so überschreiben kann.
Genau.
Du hast es gerade angesprochen, ganz spannend, dass es so den Punkt gibt, wenn es keinen Sinn macht, dann mache ich nicht weiter. Das war bei mir der Punkt, warum ich aufgehört habe, Radio zu machen. Weil irgendwann hatte ich so, ich bin nicht mehr mit so einem Elan reingegangen und habe gesagt, jo, das hat total Sinn, dass ich den Leuten erzähle, wie das Wetter wird.
Ja.
Sondern ich hatte so eine totale Blockade und habe, was bringt es anderen Menschen, wenn ich gute Laune habe morgens?
Ja.
Und solche Leute gehören dann nicht ans Mikro, da gibt's genug, die das aus Überzeugung machen. Und das war mein Punkt, aufzuhören. Ich habe mich gefragt, was glaubst du, was Menschen oder was möchtest du im besten Fall Menschen mit deinen Geschichten, mit deinen Büchern mitgeben? Brauchst du überhaupt diesen Sinn dahinter, diesen Mehrwert für andere?
Also am Anfang, da haben wir ja auch drüber gesprochen, war das eigentlich ein sehr egoistischer Mehrwert, weil ich wollte Geschichten erzählen, ich wollte diese Emotionen bewirken und ich habe mir nie die Frage gestellt, warum eigentlich?
Ja.
Und dann kam es zu einem Zufall, weil eigentlich ein Fehler war, denn ich habe nach wie vor in jedem meiner Bücher ja meine E-Mail-Adresse stehen, die ich auch täglich checke. Und also die Adresse, nicht die Adresse checke ich, sondern den Post.
So. Die stimmt noch, ich habe dir auch geschrieben darüber.
Und dann war das, am Anfang war das eben so, mir wurde gesagt, die Therapie hat eine Startauflage von 2500 Stück, es gibt 5500 Buchhandlungen, habe ich mir ausgerechnet, das wird nichts. Also das ist einfach statistisch gesehen schon mal nicht möglich, dass das ein Bestseller wird. Das wurde dann wieder erwarten, doch zu einmal. Ich habe mir überlegt, bei 2500 Stück, lass es mal am Ende 4000, bei einer Response Rate von 1%, die 400 E-Mails, die wirst du schon, nach 40 E-Mails sind es ja nur. Die 40,
mir wird es nicht auffallen, ich kann keine Mathe. Mir kannst du alles erzählen, gerade mit deinen Zahlen.
40 E-Mails, die wirst du doch schon mal beantworten können. Und ich rechnete eben nicht damit, dass über 40.000 am Ende geworden sind. Und ich rechnete aber vor allen Dingen damit, dass die, die mir schreiben, sagen, guck mal, auf Seite 211, da fehlt ein Komma oder fand ich gut, fand ich doof. So. Und dann kommen dort Briefe an. Und ich 10 davon habe ich in meinem Buch Das Paket veröffentlicht, die mir wirklich die Augen geöffnet haben, wozu andere Menschen Bücher nutzen und was es auch für ein Privileg ist, dass man wiederum die Leserinnen und Leser auf ihrer Reise begleiten darf. Ob das ein junges Mädchen ist, was mich durch Zufall in einer Krankenhausbibliothek gefunden hat, während sie sehr Angst hat, weil bei ihr Leukämie festgestellt wurde und sie einfach den Kopf frei kriegt, weil sie in einer ganz anderen Welt ist, ob das Analphabeten sind, die damit lesen lernen oder einfach Menschen sind, die sich darüber getroffen und über die Liebe zu Büchern ins Gespräch gekommen sind und jetzt verheiratet sind und zwei Kinder haben. Es ist eine absolute Bandbreite gewesen, wo ich mir gedacht habe, das ist auch natürlich eine Herausforderung, beziehungsweise das ist auch eine, wie will man sagen, eine gewisse Verantwortung, dass man damit nicht leichtfertig umgeht. Ja. Und das ist etwas, wo ich sage, bei jedem Buch kriege ich so viele Rückmeldungen, dass ich sage, es ist so wunderschön, im Positiven wie im Negativen, auch traurige, herzzerreißende Meldungen, aber auch wunderbar lustige, humorvolle Anregungen. Und dass ich auch darüber mit Leuten in Kontakt komme, die ich so nie getroffen hätte. Wie beispielsweise Dirk Eilert, den ich halt ohne, wenn ich nicht geschrieben hätte, wäre ich nicht in der Sendung gewesen, hätte ich nicht getroffen. Das ist einfach, wenn ich auch gefragt habe, dass das Allerschönste am Schreiben ist, dass ich so viele Menschen kenne. Jetzt ich beispielsweise, auch wir hätten eventuell uns im Radio auch begegnen können, das stimmt.
Unsere Lebensreisen, deswegen mache ich ja den Podcast, genau aus diesem Grund, ich liebe es ja auch, wenn ich glaube ja nicht, dass das Zufall ist. Ich glaube ja, dass das einen Sinn hat, dass die Lebensreisen sich kreuzen, wo auch immer, ob man nur nebeneinander in der Ampel sich mal kurz Augenkontakt zwischen den Autos hat oder... Ne? Und wir beide sind uns ja schon öfter über den Weg gelaufen, über Interviews oder...
Parallel und jetzt hat sich richtig gekreuzt.
Genau. Super spannend. Lass uns nochmal, weil wir leider nicht so viel Zeit haben, das Thema Angst ein bisschen angehen. Ja. Du schreibst über Angst, du sprichst in deinem Podcast ganz viel über Tod. Tod ist ja so ein Thema, was uns allen Angst macht. Mhm. Ist das Konfrontationstherapie bei dir, dass du sagst, ich habe so Angst vor dem Tod, dass ich jetzt mich damit auseinandersetzen muss? Oder ist das Faszination? Was ist das?
Also Faszination ist es definitiv auch, wie mich sehr viel, was unbekannt ist, fremd ist, was ein Mysterium ist, fasziniert. Vor allen Dingen, wenn wir alle von diesem Mysterium betroffen sind, sowohl vom Leben wie eben vom Tod und natürlich aus guten Gründen probieren, auch immer zu verdrängen, weil ja auch mit negativen Gedanken behaftet ist. Ich bin jetzt nicht pathologisch therapiebedürftig, dass ich jetzt unbedingt so eine Angstexposition bräuchte. Hab wahrscheinlich auch, ich sage ja, ich habe eher Flugsorge als Flugangst beispielsweise. Mhm. Ja, natürlich macht mir der Tod Angst, aber wie so eine Prüfung, von der ich nicht weiß, was auf mich zukommt und was danach überhaupt los ist, wenn ich den Prüfungsraum verlasse, das ist halt natürlich eine sehr unangenehme Vorstellung. Meine Auseinandersetzung beispielsweise mit dem Thema Tod ist einfach wirklich der Vernunft geschuldet, weil ich gemerkt habe, dass der Tod, so wie auch Steve Jobs ihn als beste Erfindung des Lebens bezeichnet hat, der Tod ja dem Leben erst einmal einen Sinn gibt, denn er führt dazu, dass die Zeit als eins unserer wichtigsten Güter halt endlich ist und wir uns überlegen müssen, wofür setzen wir diese Zeit ein? Und das hat mir auch wiederum die Augen geöffnet, weil ich sage, ein guter Thriller beschäftigt sich eben nicht primär mit dem Tod und der Angst, sondern er beschäftigt sich mit dem Leben und der Qualität des Lebens. Denn das Leben wird bedroht und das ist der Ausnahmezustand zum Glück. Also irgendwann wird jedes Leben bedroht, aber so wie ich es schildere, ist es ein Ausnahmefall. Und der Held oder die Heldin muss sich entscheiden, wie reagiere ich. Und das hängt ganz viel damit ab, weil man sich fragt, okay, wofür lohnt es sich zu leben? Wofür lohnt es sich, die Lebensreise fortzusetzen? Und das Beispiel, an dem es jetzt mittlerweile jeder verstehen und nachvollziehen kann, ist Corona.
Ja.
Corona ist ein Realtime-Thriller, hoffentlich gewesen oder im Abebben, man weiß es ja nicht. Aber an seinem Höhepunkt oder bei seinem Entstehen von einer Sekunde auf die nächste wurde jeder ins kalte Wasser geworfen. Menschen, die nicht darauf trainiert waren, damit umzugehen, sahen sich erst auf einer tödlichen Bedrohung ausgesetzt. Und das hat etwas mit dem Leben natürlich gemacht, erst einmal. Vor allen Dingen jeder, und das war, glaube ich, das große Problem, dass jeder auf einmal sich fragen musste, okay, verdammt, warum lebe ich eigentlich? Also, weil natürlich kann man sagen, mir reicht es aus, zu Hause zu sitzen und Fernsehen zu sehen. Oder will ich da eben doch rausgehen? Möchte ich Menschen in die Augen schauen? Möchte ich zufällige Bekanntschaften wieder zulassen? Der Zufall wurde aus unserem Leben beispielsweise komplett gestrichen.
Voll, ja.
Und das ist auch etwas. Ich nehme die Gewalt, die Angst, den Schicksalsschlag, weil genau das reißt dem Menschen die Maske runter. Wenn man in einer Extremsituation ist, muss man instinktiv handeln. Ja. Und kann nicht mehr lange überlegen. Und hier war das eben so, dass viele Menschen demaskiert wurden durch Corona. Einige als Verschwörungstheoretiker, andere als hypervorsichtige Menschen, die am liebsten mit einer weißer Taucherbrille und einer Sauerstoffflasche gerannt wären. Andere als besonnene, die probiert haben, dieses Regelwerk zu finden. Und das ganze Spektrum war auf einmal da. Und das war das Brennglas. Und nichts anderes mache ich mit einem Thriller. Und das ist auch die Funktion eines Thrillers. Die Funktion einer Achterbahnfahrt ist eben nicht, es rausgeschleudert zu werden. Da müssen wir auch denken, wieder Millionen von Menschen machen Achterbahnfahrten. Sind wir denn alle todessehnsüchtig? Die Frage ist keiner. Nein, natürlich ist keiner todessehnsüchtig, der eine Achterbahn fährt. Und es ist auch keiner, keiner nimmt jetzt ein Buch wie Mimik in die Hand und drückt auf jeder Seite, dass am Ende auch alle tot sind. Ja, das passiert ja nicht. Sondern man nimmt sich das, hat die Ausnahme und stellt sich dann irgendwann selber die Frage, wie würde ich reagieren in der Situation? Und auf einmal bekommen auch die einfachen Dinge des Lebens eine ganz andere Bedeutung.
Voll. Hast du manchmal Angst vor dir selbst? Ich stelle mir so vor, wenn wir befreundet wären und du würdest mit mir einen Kaffee trinken und würdest sagen, ich habe da eine neue Buchidee, hör mal zu, und dann erzählst du mir, worüber du so schreibst, da würde ich doch irgendwann sagen, sag mal, gut, dass gerade Leute um uns drum sind. Ich hätte ein bisschen Angst, wenn ich mit dir allein in einem Raum wäre.
Also ich habe das Verbot von Linda, also meiner Frau, dass ich schreibe, während jetzt Oscar, also so ein kleiner, das jetzt wird ja zwei, dass wenn der neben mir sitzt, wird einfach, sie hat irgendwie Angst, dass es abfärbt. und manchmal, und sie weiß ja, welche Situation ich schreibe, auch wenn wir im Urlaub oder so sind, ich schreibe halt täglich. Ja. Und dann weiß sie auch manchmal, welches Kapitel ist wo entstanden, und dann denkt sie, es kann nicht sein, dass der, während der mir im Bett gelegen hat, das jetzt geschrieben hat, ne? Ja. Und das zugeklappt hat, und dann haben wir, weiß ich, über das Wetter geredet oder so. Also das macht ja so im Nachhinein ja so ein bisschen Sorge. Ich weiß nicht, ich habe ihr das so als Ventilfunktion erklärt, die ich ja dann auch habe. Aber so richtig Angst vor mir selbst, da gibt es eine lustige Geschichte, hatte ich eigentlich jetzt in letzter Zeit nur einmal. Das hängt auch mit dem Schreiben zusammen. Also sie hat ja, als wir uns kennengelernt haben, hat Linda mal gedacht, von mir, so ein Thriller-Autor muss irgendein Spleen haben. Und hat sie gedacht, ich weiß nicht was, mir dann selbst, Blut ins Gesicht spritze oder sowas, um das nachfinden oder einfach nur anfange loszuschreien erstmal, um in eine andere Stimmung zu kommen, und war dann etwas enttäuscht, weil ich komplett langweilig bin. Schreiben ist halt also wirklich ein langweiliger Prozess, das zu beobachten. Dann gab es aber einmal, wo ich gesagt habe, du kannst schon ins Bett gehen, weil ich muss noch was schreiben. Ich schreibe noch eine Szene, und die ist relativ kompliziert, die schreibe ich noch zu Ende und dann komme ich nach. Und das habe ich auch getan, und es war schon alles dunkel, und ich hatte wenig getrunken beim Schreiben und hatte irgendwie ganz trockene Lippen und habe mir im Dunkeln im Badezimmer den Labello gegriffen. Und am nächsten Morgen wurde ich natürlich Schreie geweckt. Ich wusste nicht, zu dem Punkt wusste ich nicht, dass es Farblabellos gibt. Und ich hatte mir also das gesamte Gesicht, und ich sah aus wie ein Wahnsinniger, die überschminkt sich auch gerne mal so die Lippen. Und sie dachte, jetzt geht's los. Und jetzt hat er seinen Spleen, weil er hat ja gesagt, er schreibt noch, komplizierte Szene, und jetzt hat er sich irgendwie die Lippen wahnsinnig geschminkt. Und dann habe ich mich auch selbst erschrocken, als ich mich im Spiegel gesehen habe. Das sind aber so die absoluten Ausnahmefälle. Nee, ich erschrecke mich eigentlich eher über die Welt und daran, was daran möglich ist, und probiere dann auch Antworten zu finden.
Werden wir schon ermahnt?
Ja, werden hier gerade über die Tür gerade aufgerissen.
Oh Gott sei Dank kriegst du das ab und nicht ich.
Ja, ja, ja.
Ich habe noch zwei letzte Fragen, wenn es okay ist.
Ganz kurz.
Ganz kurz, genau. Je nachdem, wie du antwortest. Ja, ich meine, du redest ja so viel, nicht ich.
Ich rede ja mal so viel.
Ich möchte dir eine Frage, die knüpft da so schön an, von Annika Bühnemann weiterleiten. Die hat bei dir mitveröffentlicht in diesem Kurzgeschichtenroman, mit der bin ich zur Schule gegangen. Und die hat letztens auf Instagram gefragt, wie schreibt man denn über Dinge, die man nie selbst getan hat? Ich hoffe ja mal für dich, dass du all das, worüber du schreibst, nicht selbst getan hast. Aber wie findet man da rein?
Also man muss halt auf einer anderen Ebene probieren anzudocken. Also ich sage dann immer, du musst dir ja nicht eine Axt ins Knie hauen, um zu wissen, dass es weh tut. Das hast du ja vielleicht schon dadurch erlebt, dass du dein Knie dir mal an einer Tischkante angestoßen hast. Und bei einer Zwangsstörung beispielsweise, wenn ich die beschreibe, jemand, der sich 100 Mal am Tag die Hände wäscht, das ist gar nicht so absurd, weil ich checke vielleicht 60 Mal am Tag meine E-Mails. Wenn ich 60 Mal am Tag zum Briefkasten rennen würde, würden die Nachbarn schon irgendwann mal eine gewisse Nummer rufen. E-Mail checken ist halt sozial adäquat. Aber was passiert beispielsweise, wenn du, ich sagen würde, lass mal 2 Tage lang dein Handy zu Hause, wenn du weggehst. Was hast du denn da für ein Gefühl?
Hilfe.
Ja, genau. Das ist ein Gefühl. Und das hat derjenige, der 100 oder diejenige, die 100 Mal am Tag die Hände waschen muss, auch. Wir wissen, klar sterben wir nicht, wenn wir unser Handy zu Hause lassen. Das haben wir ja, also ich kenne es noch, da gab es gar keine Handys. Aber dieses Gefühl, das kann jeder, da kann sich jeder reinversetzen, der, ja, okay, der mal nicht weiß, ob er sein Bügeleisen ausgeschaltet hat auf dem Weg zum Flughafen oder zum Bahnhof. Und das nimmst du dann und extrapolierst es einfach und überhöhst es. Und da kommt dann das Einfühlungsvermögen. Aber irgendwo findet man immer einen kleinen, und wann war man wütend? Und wie hat man sich gefühlt, als man wütend war?
Okay, verstehe.
Sowas probiere ich. Und manche Sachen sind natürlich so fernab jeder Vorstellungskraft. Na gut, das kann man dann, das ist dann wie Science Fiction. Das kannst du dann einfach Welten entstehen lassen.
Ja.
Dann eh keiner überprüfen, ob das so ist, zum Glück.
Gott sei Dank, ja. Als letztes frage ich immer dasselbe meine Gäste im Podcast. Bei dir würde ich die Frage allerdings ein bisschen abändern, weil du hast bei Kollegin Schöneberger bei Waffeln einer Frau so einen schönen Satz gesagt. Das Leben ist für mich am erfüllendsten, wenn man so viele Reisen wie möglich gemacht hat.
Ja.
Meine letzte Frage ist immer, wo soll deine Lebensreise noch hingehen? In deinem Fall, welche Lebensreisen möchtest du denn gerne noch machen?
Ja, also im wortwörtlichen Sinne würde ich unglaublich gerne die Antarktis sehen, wobei ich nicht weiß, ob das überhaupt noch möglich ist und das klimapolitisch auch irgendwie vertretbar ist. Aber jetzt als Traum hätte ich es schon, sie zu sehen. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass ich noch so viele Lebensreisen wie nur irgendwie machen kann, von denen ich gar nicht weiß, wohin sie mich führen. Weil das ist nämlich für mich wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe lange einen großen Bogen um dich gemacht, weil ich dachte, du schreibst so, dass es mir nicht passt, und weil ich lese normalerweise gar keine Thriller, dann habe ich gelesen, ich fand es super,
ja,
dann müsste ich dem oder derjenigen eigentlich immer den Tipp geben, zu sagen, okay, jetzt gehst du in den Buchhandel und nimmst dir den nächsten Autor, die nächste Autorin, um den größten Bogen gemacht hat.
Stimmt, ja.
Nicht jetzt probieren, more of the same zu haben, weil das du wirst niemals das gleiche tolle Gefühl haben, was dir eine zufällige Begegnung gegeben hat, als wenn du immer, ja, wieder probierst, dieses Gefühl zu wiederholen. Wenn ich jetzt also genau wüsste, was ich will, weiß nicht, ich würde, am liebsten würde ich halt irgendwie merken, Mensch, so wie es beim Radio war, ich habe nie geplant, Radio zu machen, und dann habe ich den ersten Tag dort gehabt und gesagt, super, das ist genau mein Ding.
Ja, war bei mir genauso.
Ja, und so gehe ich auch manchmal durch Türen, durch die ich eigentlich sonst nicht gehen würde. Ich kann jedem nur raten, geht mal auf ein Konzert von einer Band, die euch eigentlich nicht gefällt. Ja, fahrt in den Urlaubsland, wo ihr gesagt hättet, nee, da will ich eigentlich überhaupt nicht hin, bin ich nicht der Typ für. Ja, das sind so die Momente, die dann am Ende die Erinnerungen bringen,
ja,
und nicht eben 5-mal hintereinander zum selben Ort fahren. Das ist natürlich auch eine Routine, aber man muss hin und wieder aus der Routine ausbrechen.
Das eigene Wachstum, ne? Also du kommst halt nur ins Wachsen eigentlich, wenn du neue Dinge machst. Spannend.
So, und da die Balance zu halten zwischen der Routine, die ist ja schön. So, ich mag auch Weihnachten jedes Jahr, und dann möchte ich nicht, dass das mal im Sommer feiern und mal im Winter. Aber dann eben auch aus der Routine aufbrechen und neue Erfahrungen und Erlebnisse haben.
Ja. Vielen Dank für diese neue Erfahrung, dass wir so viel Zeit hatten zu quatschen.
Ja, super.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne, gerne, gerne.
Das war die Lebensreise von Sebastian Fitzek. Ich hätte mich noch stundenlang unterhalten können. Ich glaube, das hat man gemerkt. Vielleicht schaffen wir das auch noch mal irgendwann. Dann aber bitte an dem Ort, wo viele Menschen um uns rum sind. Sonst kriege ich Angst, Leute. Das ist mir zu viel. Wenn ihr auf Nervenkitzel steht, kann ich euch Mimik ans Herz legen, den neuen Thriller von Sebastian. Ist wirklich ein sehr, sehr schönes Buch geworden. Und wenn ihr meine Nerven ein bisschen beruhigen wollt, dann nehmt euch gerne die Zeit, schenkt meinem Podcast eine super duper Bewertung. Wenn ihr schon dabei seid, klickt gleich auch auf Abonnieren, denn nur so kriegt ihr mit, wann die nächste Folge online geht. Kleiner Spoiler an dieser Stelle, es wird nicht so lange dauern. Und, warte, noch ein Spoiler gibt's, es wird eine Fortsetzung dieser Folge. Ah, oh, was für ein Teaser. So nennen wir alten Radiohasen das. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit beim Lesen von Mimik und bei allem anderen, was ihr so anstellt. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut.